Fabulari. Ein Wissenschaftspodcast zu Literatur und Film in der Romagna.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fabulari. Mein Name ist Julia Weigert und ich freue mich, heute Hanna Mühlpatzer bei mir begrüßen zu dürfen. Hallo Hanna.
Hallo Julia.
Hanna promoviert aktuell an der Universität Salzburg, wo sie ihr Doktorat 2025 begonnen hat. Sie forscht zu dem Thema Erntearbeit in der europäischen Literatur zwischen 2000 und 2025. Möchtest du uns erstmal erklären, worum es grob in deinem Dissertationsprojekt geht und warum gerade der Fokus auf Erntearbeit in Europa in dem genannten Zeitraum und besonders mit Fokus auf Spanien liegt?
Ja, sehr gerne. Also erstmal danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ja, wie du schon gesagt hast, es geht in meiner Dissertation um Erntearbeit. Man kennt das Thema vermutlich aus diversen Schlagzeilen, die immer wieder irgendwo kursieren. Also besonders ja prägnant war das wahrscheinlich zur Zeit der Covid-19-Pandemie. Da ist vermutlich so das erste Mal einer breiteren Bevölkerung aufgefallen, wie wichtig ErntearbeiterInnen eigentlich sind für die Sicherung unserer Nahrungsmittelgrundversorgung. Und da hat man dann in den Zeitungen eben ganz oft gelesen, dass halt durch diese Einreisebeschränkungen es viel zu wenig Personen gibt, die auf den europäischen Feldern ernten können. Und ja, und so liest man eben immer wieder von prekären Arbeitsverhältnissen, von prekären Wohnverhältnissen, von Ausbeutung und so weiter und so fort. Und dieses Thema hat auch schon Einzug in die Literatur gefunden, also in fiktionale Texte. Und die will ich mir gern im Rahmen meines Dissertationsprojekts anschauen. Ja, ich habe den Untersuchungszeitraum auf 2000 bis 2025 gelegt. Und das liegt hauptsächlich an den ganz grundlegenden Veränderungen in der europäischen Landwirtschaft im 20. Jahrhundert. Also da sind natürlich ganz regional spezifische Veränderungen passiert, aber man könnte sie vielleicht so zusammenfassen, dass in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts die europäische Landwirtschaft immer mehr in den globalen Markt integriert wurde, dass sie sich auch immer mehr institutionalisiert hat, also zum Beispiel durch die gemeinsame europäische Agrarpolitik der EU. Aber auch, das ist circa ab den 1980er Jahren zu beobachten, dass migrantische Arbeitskräfte eine immer wichtigere Rolle in der europäischen Landwirtschaft spielen. Und in meinem Dissertationsprojekt interessiert mich eben die Darstellung dieser Realität in der modernen Agrarindustrie. Ja, und der Blick auf Spanien, der hat eigentlich auch zwei Gründe. Also zum einen ist Spanien gemeinsam mit Italien der Hauptproduzent von Obst und Gemüse in Europa. Und diese Tatsache, die spiegelt sich auch in der Literatur wieder. Also nach aktuellem Kenntnisstand gibt es einfach am meisten fiktionale Texte zu der modernen Erntearbeit aus dem spanischsprachigen Raum.
Du nennst ja in deinem Dissertationsprojekt die Ereignisse von El Ejido im Jahr 2000 als Hintergrund für deine Forschung. Könntest du uns erzählen, was genau da passiert ist und wie sie deine Lektüre zur Literatur über Erntearbeit prägen?
Ja, also in El Ejido im Jahr 2000 ist was passiert, was sich seither ziemlich stark in das kollektive Gedächtnis in Spanien eingeprägt hat, aber zum Teil auch international eben beobachtet wurde und wird. El Ejido, muss man wissen, ist eine Stadt in Andalusien, in Südspanien, gehört zur Provinz Almeria. Und ja, diese Stadt ist sehr, sehr einzigartig. Also sie hat die größte Anbaufläche für Obst und Gemüse in ganz Europa. Und das prägt natürlich auch das Landschaftsbild. Also diese Stadt besteht hauptsächlich aus Gewächshäusern, wo Obst und Gemüse, das wir konsumieren, angebaut wird. Das ist sehr eindrucksvoll. Es wird auch oft El Mar del Plástico genannt, also das Meer aus Plastik. Und wer mal die Gelegenheit hat, da durchzufahren oder dorthin zu fahren, das ist ein sehr spezieller und ja auch ein bisschen beängstigender Anblick. Es liegt am Meer, diese Stadt, diese Anbauflächen, und da geht wirklich das Mar del Plástico geht über in das Meer. Also das ist ein nahtloser quasi Übergang. Ja, und die Gesellschaft in El Ejido, die ist sehr, sehr gespalten. Also ein Teil der Bevölkerung ist sehr reich geworden oder beziehungsweise wohlhabend geworden durch den Boom der Gewächshäuser, durch diese Produktivitätssteigerung, die dadurch erzielt werden konnte. Und ein Teil der Bevölkerung, ein sehr großer Teil der Bevölkerung ist sehr, sehr arm. Das betrifft auch migrantische Bevölkerung, auch vor allem aus Marokko, die dort leben und ja unter teilweise sehr schwierigen Bedingungen ernten. Und im Jahr 2000 eskalierte diese Situation, diese Spaltung der Gesellschaft, und es gab massive Gewaltausschreitungen gegen die migrantische Bevölkerung vor Ort. Also da wurden Häuser zerstört, Autos in Brand gesetzt und so weiter. Und dieser Eskalation voraus gingen 3 Morde an 3 spanischen Bürgern, die von marokkanischen Erntearbeitern verübt wurden und was dann eben zu dieser unverhältnismäßig großen Gewalteskalation geführt hat. Ich glaube, man kann da fast von einem Pogrom sprechen, weil auch ja die Polizei bzw. die Behörden diese Situation einfach nur schwer stoppen konnten oder wollten. Und ja, das ist eines von vielen historischen realen Ereignissen, die Einzug in die Literatur gefunden haben, auf ganz spannende Art und Weise. Also beispielsweise tritt dieses Ereignis auf in der Erzählung von Alicia Jiménez Ballet, Un gran jardín heißt diese Erzählung, die ist erschienen im Jahr 2000, also sehr unmittelbar nach den Ereignissen, in einer Anthologie, die heißt Nuevos Episodios Nacionales, und da wurde quasi zu jedem Jahr, zu 50 Jahren, wurde eine Erzählung verfasst. Und dieser Erzählung von Alicia Jiménez Ballet wurde ein Zeitungsbericht über diese Ereignisse in El Ejido vorangestellt. Also da tritt dieses Ereignis als lektüreleitender Paratext auf. Genau. Aber es gibt natürlich auch viele andere historische Ereignisse, die Einzug in die Fiktion finden.
Nur zur Kontextualisierung, also wenn du von Gewalteskalation sprichst, dann bedeutet das die Gewalteskalation gegenüber der migrantischen Bevölkerung im Zuge.
Genau.
Du widmest dich ja jetzt vor allem einer europäischen Perspektive auf das Motiv der Erntearbeit. Wie würdest du das im Vergleich zu anderen Perspektiven gegenüberstellen? Beispielsweise nennst du ja auch die US-amerikanische Perspektive auf Erntearbeit. Was lässt sich da genau feststellen? Gibt es Unterschiede oder sind die sich relativ ähnlich?
Ja, die US-amerikanische Farmworker-Literatur, die ist natürlich ein sehr naheliegendes Forschungsfeld beziehungsweise Vergleichspunkt für die Texte über Farmwork beziehungsweise Erntearbeit in Europa. Für die USA ist hauptsächlich das 20. Jahrhundert ganz gut erforscht. Also da wird immer wieder auch hervorgehoben, wie prägend und maßgebend zum Beispiel der sogenannte Jeffersonian Agrarianism war. Also damit ist gemeint, diese Äußerungen zu Landwirtschaft, die der US-amerikanische Präsident Thomas Jefferson eben angestellt hat und wo ganz pointiert eine Art Prototyp eines amerikanischen Staatsbürgers präsentiert wird, der einerseits natürlich, also das ist dann wieder implizit in dieser Idee präsent, der einerseits weiß ist und der aber auch Land besitzt, was natürlich auf den Großteil der Farmworker wiederum nicht zutrifft. Also was eine sehr exkludierende Vorstellung ist von einem prototypischen Staatsbürger und natürlich sehr viele Personen ausschließt. Und da wurde auf ganz überzeugende Weise eben bereits erforscht von Sarah Wald, wie prägend dieser Jeffersonian Agrarianism auf die fiktionale Darstellung von Landarbeitern eben auch war. Und ich glaube, das ist natürlich jetzt nur ein vorläufiges Zwischenergebnis meiner Forschung, aber ich glaube, was schon ein Unterschied ist zwischen den europäischen Texten des 21. Jahrhunderts und diesen Texten den US-amerikanischen Texten des 20. Jahrhunderts, ist, dass in den USA oder zumindest im Fall von Kalifornien auch wirklich die Farmworker-Community selbst mehr geschrieben hat zu dem Thema. Also da gab es auch in dieser politischen Vereinigung, in der Interessensvertretung der Farmworker, gab es immer auch einen kulturellen Arm, der dann eben Theaterprojekte realisiert hat. Also das hieß in dem konkreten Fall von den United Farm Workers hieß dieses Theaterprojekt El Teatro Campesino. Und da gab es meiner Einschätzung nach eine verstärkte Beteiligung auch der Community selbst, was sie für den europäischen Korpus des 21. Jahrhunderts aktuell noch nicht auf eine ähnliche Art nachweisen konnte. Es gibt schon Ausnahmen, also es gibt zum Beispiel das Theaterstück Erntehilfe, Recolta Ajutor, also es ist auch auf Rumänisch verfasst. Und da, das ist auch ein partizipatives Theaterprojekt, wo tatsächlich auch rumänische ErntearbeiterInnen in diesem Theaterstück beteiligt sind. Aber aktuell erscheint mir das eher als eine Ausnahme. Also es dominiert, glaube ich, im europäischen Fall mehr der soziologische, journalistische Blick von außen auf das Thema. Was natürlich nicht heißt, dass das nicht sehr gut recherchiert auch ist und in sehr vielen Fällen auch wirklich der Realität sehr nahe kommt in den Darstellungen.
Okay, das ist schon mal sehr spannend, was du da feststellen konntest im Vergleich dieser beiden Perspektiven. Wie äußert sich das jetzt innerhalb deines Korpus? Auf welche Art und Weise wird Erntearbeit da dargestellt? Das ist schon angesprochen. Meistens äußert sich es eher in einem journalistischen oder soziologischen Blick. Von außen gibt es da noch differenzierte Perspektiven, die du analysieren konntest, beziehungsweise hast du auch innerhalb deines Korpus wesentliche Unterschiede oder Parallelen feststellen können bisher?
Die Frage ist tatsächlich noch schwer zu beantworten. Also es gibt in meinem Korpus werden ganz unterschiedliche Realitäten von Erntearbeit dargestellt. Also das reicht von der Erntearbeit, die junge spanische Studierende in Frankreich verrichten, mehr oder weniger zum Spaß, also schon auch, um sich das Studium zu finanzieren, aber wo jetzt nicht wo vielleicht ja die existenzielle Komponente ganz andere ist als jetzt bei den Texten, die zum Beispiel die Erntearbeit in der Illegalität darstellen, also wo zum Beispiel Erntearbeiter aus Äquatorialguinea, aus Marokko in Spanien ernten und das teilweise eben auch in sogenannte undokumentierte, sogenannte illegale Arbeitskräfte. Und da variiert natürlich, also das ist eine ganz andere Lebensrealität, die da in der Fiktion dargestellt wird. Wobei schon auch spannend ist, dass eben auch die Texte, wo die Hauptpersonen, also die Protagonisten, zum Beispiel eben Studenten sind, die irgendwo hinreisen, um dort Erntearbeit für einen Sommer lang zu machen, um sich das Studium zu finanzieren, dass die immer auch einen sehr geschärften Blick haben für ihre Kollegen und Kolleginnen, die mit ihnen am Feld ernten und die teilweise anderen Bedingungen ausgesetzt sind. Also in dem Roman von Lorena Simmel, Fairymont, das spielt in einem fiktiven Ort in der Schweiz und es kommt eine junge Literaturwissenschaftlerin, kommt dorthin, um in der Schweiz einen Sommer lang in der Ernte zu arbeiten, um eben Geld für das Studium zu lukrieren. Und sie arbeitet aber mit Personen ja zusammen, die teilweise aus Rumänien, aus osteuropäischen Ländern kommen und unter viel, viel prekäreren Verhältnissen ernten, wo ihr selber auch bewusst wird, dass sie privilegiert behandelt wird aufgrund ihrer Herkunft aus Deutschland. Also das ist vielleicht auch ein erwähnenswerter Punkt, aber da muss ich noch mehr in die Tiefe gehen in der Recherche, um diese Frage dann auch letztgültig beantworten zu können.
Du hast ja schon die Frage aufgeworfen im Vergleich der nordamerikanischen Perspektive und der europäischen. Die moralische Frage, wer über Landwirtschaft schreiben darf, findet diese Frage in deinem Korpus auch Ausdruck oder reflektieren die Texte zu dieser Frage?
Ja, ich glaube, sie thematisieren nicht unbedingt die Frage, wer über Landwirtschaft schreiben darf, sondern was es braucht, um über Landwirtschaft zu schreiben. Also es kommt da immer wieder auch die Reflexionen zur Rolle des Erfahrungswerts kommen häufig vor. Also, dass implizit danach gefragt wird, was ist denn, ja, welche Rolle denn die Erfahrung spielt, selber Erntearbeit gemacht zu haben im literarischen Schreiben. Darüber, da fällt mir jetzt zum Beispiel der Text von Munir Hachemi ein, Cosas Vivas. Da geht's auch um Studenten, die nach Frankreich fahren, um dort in der Ernte zu arbeiten. Und einer dieser Studenten ist auch angehender Schriftsteller. Und er immer, also wenn er Zeit hat neben der Ernte, schreibt er dann immer Tagebuch und diese Tagebucheinträge, die sind für ihn so ein bisschen ja so Grundmaterial für eine mögliche literarische Verarbeitung in der Zukunft, also in diesem fiktionalen Text. Und das ist natürlich eine Frage, die sehr spannend ist, weil sie auch in früheren Texten zu Landwirtschaft eigentlich selten gestellt wurde. Also wenn man da jetzt in die Vergangenheit blickt, literaturgeschichtlich betrachtet, dann hat sich diese Frage, welche Rolle Erfahrungswert spielt, eigentlich nicht immer gestellt. Also der berühmteste Text über Landwirtschaft, Vergilius Georgica, der ist verfasst worden aus einer Perspektive, die eigentlich aus einem Kontext, der nicht aus der Landwirtschaft kommt. Also Vergil war kein Landwirt und hat aber eine Anleitung geschrieben, wie man am besten das Land bestellen kann. Also da wurde das gar nicht thematisiert, ob er da eigentlich die richtige Person ist, um darüber zu schreiben, während hingegen beispielsweise die Autoren aus dem islamischen Kontext, wenn sie über Gärten geschrieben haben, sehr wohl aus der Praxis geschrieben haben. Also diese Rolle des Erfahrungswerts, die immer wieder von den Texten über Erntearbeit aus dem 21. Jahrhundert aufgeworfen.
Ja, danke für deine Antwort. Du hast ja schon die Georgiker genannt und arbeitest ja auch mit der Tradition der Georgik und situierst ebenso deine Arbeit im Bereich der Ökokritik. Wie leiten diese theoretischen Bezugsrahmen deine Analysen und wie sind sie auch mit der zeitgenössischen Literatur in Bezug zu setzen?
Die Georgika, das ist, wie ich schon bereits kurz erwähnt habe, einer der berühmtesten Texte über Landwirtschaft, die es gibt. Also Vergil hat diesen Text über Landbau 29 vor Christus veröffentlicht und die literarische Tradition des Schreibens über Landwirtschaft trägt jetzt seither eben diesen Namen, also die Georgik. Und die Georgik erscheint mir eigentlich als sehr passender, größerer Bezugrahmen für mein Dissertationsprojekt, weil viele der Aspekte, die in den Texten über Erntearbeit aus dem 21. Jahrhundert aufgeworfen werden, in dieser literarischen Tradition der Georgik meiner Ansicht nach schon grundgelegt sind. Also zum einen sind Texte über Erntearbeit sehr politische Texte. Also sie haben ein teilweise sehr hohes Maß an Engagement aufzuweisen. Aber auch Vergils Georgica war schon ein politischer Text. Also der richtete sich auch schon an die Machthaber der Zeit, um aufzurütteln, um die Landwirtschaft zu reformieren, die eben nach der Zeit der Bürgerkriege sehr zerstört war und hatte auch schon ein gewisses politisches Potenzial. Zum anderen sind Texte über Erntearbeit natürlich auch ganz wesentlich Texte über Arbeitsverhältnisse. Und jawohl, der berühmteste Satz über Arbeit stammt aus Vergils Georgica, also der Satz Labor omnia vincit, beziehungsweise Labor omnia vicit, also mühsame Arbeit kann alles besiegen, der stammt genau aus dieser Tradition. Also die Georgica wird hauptsächlich als Text gelesen, der eben im Gegensatz zur Bukolik die Landwirtschaft als ja in allen ihren Facetten darstellt und eben auch die mühsame Arbeit, die Mühe und die Sorgen, die damit einhergehen, thematisiert. Ja, bei dieser Beobachtung, dass die Georgika da eben ein spannender Bezugsrahmen sein könnte für die moderne Agrarindustrie, also das war jetzt auch keine Erkenntnis von mir, die wurde auch schon in sehr kürzlich erschienenen Forschungen betont, die eben hervorhebt, dass die erste Welle der Ökokritik hauptsächlich eben einen Blick auf die Bukolik geworfen hat. Da wurde die Georgik auch immer so ein bisschen als, da wurde der Georgik mehr oder weniger vorgeworfen, dass sie ja die Ausbeutung der Natur unterstützt, weil sie ja eine Anleitung dafür bietet, wie man den Ertrag halt steigern kann. Und deshalb dürfte es so gewesen sein, dass sich vor allem die frühere Ökokritik sehr wenig mit dieser literarischen Tradition beschäftigt hat und eben verstärkt einen Blick auf die Bukolik geworfen hat. Und ja, und neuere Forschungen, vor allem eben aus dem angelsächsischen Bereich, versuchen aber diese Forschungslücke zu füllen. Und in diesem Kontext möchte ich eben mein Forschungsprojekt auch einreihen und fragen, wie man denn die literarische Tradition der Georgik aktualisieren könnte für Texte des 21. Jahrhunderts.
Du hast ja den Begriff der Bukolik erwähnt. Wie lässt sich das definieren im Vergleich zu der Georgik?
Die Bukolik, die meint hauptsächlich eben die Hirten- und Schäferdichtung und die wird gemeinhin eben gelesen als eine sehr idyllische Darstellung, also eine sehr harmonisches Verhältnis zwischen Mensch und Natur, was natürlich auch nur zum Teil stimmt. Also Bukolik und Georgik sind keine Gegensätze in dem Sinn, also auch Vergils Bukolik ist auch schon ein politischer Text. Also in der ersten Ekloge geht es eigentlich auch schon darum, dass da Hirten ja zwangsumgesiedelt wurden, vertrieben wurden. Also das sind auch, wenn man ganz genau hinschaut, keine unpolitischen Texte, aber sie werden so interpretiert und es gibt eben diese gewisse Dichotomie, die zwischen der Georgik und der Bukolik hergestellt wird.
Du selbst widmest dich ja vor allem der Erntearbeit bezüglich Obst- und Gemüseanbau, was sich ja auch daraus speist, dass es vor allem in europäischen Ländern wie Spanien und Italien sehr vorwiegend produziert wird. Wie teilst du die thematisch ein in deiner Arbeit oder planst sie einzuteilen und warum?
Ja, ich habe es, glaube ich, zum Teil schon kurz erwähnt. Also ich habe aktuell 3 Themenbereiche für meine Dissertation definiert. Einer davon ist dieser Aspekt, dass Texte über Erntearbeit eine Art Metareflexion anstellen über das Schreiben über Erntearbeit selbst. Also in diesem Themenkomplex möchte ich danach fragen, welche Poetik der Erntearbeit in den Texten erstellt wird und wie das auf einer Metaebene reflektiert wird. Zum anderen habe ich auch schon, also habe ich auch kurz schon erwähnt, sind die Texte über Erntearbeit natürlich Texte über Arbeit, also auch in ihrer Abstraktheit mehr oder weniger. Es geht um die Frage, wie Arbeit in postfordistischen Gesellschaften aussieht, auch dann ganz konkret wieder auf die Erntearbeit bezogen, wie zum Beispiel gewisse Tätigkeitsfelder den jeweiligen Geschlechtern zugeordnet werden. Das ist auch ein wiederkehrendes Phänomen in den Texten, das sich beobachten lässt. Was mich da auch in diesem Zusammenhang bei diesem Themenkomplex interessiert, ist eben mir anzuschauen, ob es da Unterschiede in den Darstellungen gibt zwischen der Erntearbeit in Osteuropa und in Westeuropa. Und ja, würde gerne da eben einige Fragen zu den Arbeitsbedingungen stellen. Und der dritte Themenbereich, den ich definiert habe, der hat eigentlich eine raumtheoretische Perspektive. Mir ist nämlich aufgefallen, dass es da einige Parallelen gibt, in dem wie der Raum für Menschen in den Texten dargestellt wird, zu dem, wie der Umgang und der Raum für Pflanzen dargestellt wird. Also das klingt jetzt sehr abstrakt, aber es hat immer auch mit der Frage eben zu tun, in welchen Räumen sich die Figuren bewegen können, auch in welchen Räumen die Figuren beziehungsweise eben auch die Pflanzen Schutz erfahren oder eben Gefahren ausgesetzt sind. Und das ist auch eine wichtige Dimension, also die Dimension des Räumlichen.
Das ist ja sehr interessant, die Feststellung mit der räumlichen Ordnung der Obst- und Gemüseernte. Wie äußert sich das literarisch in deinem Korpus, diese räumliche Dimension?
Ja, also zum Beispiel, also ganz banal jetzt gesprochen, kann man ja beobachten, dass eben Texte über den Anbau von Obst und Gemüse oder anderen Pflanzen oder ganz, ganz besonders auch Gärten sich immer auch dadurch charakterisieren, dass ja ein Raum geschaffen wird, der etwas anderem abgewonnen wird. Also es wird immer ein Innen und ein Außen gestellt und hergestellt und das wirft auch die Frage auf, eben was ja geschützt wird und was nicht geschützt wird. Also, und da drückt sich auch eine gewisse Ambivalenz aus, also die Gewächshäuser beispielsweise, die sind ja einerseits Orte und Räume, wo die Pflanzen geschützt sind. Also sie ja, sind vor Wind und Wetter geschützt. Sie werden dann innerhalb der Gewächshäuser auch nochmal mit Pestiziden, Genmanipulation und so weiter vor Krankheiten und vor Schädlingen geschützt. Und diesen Schutz erfahren aber die ErntearbeiterInnen selbst in den literarischen Texten sehr häufig nicht. Also da gibt es einen gewissen Widerspruch zwischen den Räumen, die eigentlich Schutz bieten sollten, aber das eigentlich nur für die Pflanzen tun oder können und für die Arbeitskräfte darin aber eigentlich nicht. Also die literarischen Texte über Erntearbeit thematisieren sehr oft, dass die Pflanzen ja eigentlich viel mehr Aufmerksamkeit und Schutz erfahren als sie selber. Die Erntearbeiterinnen in den Texten sind sehr oft den giftigen Dämpfen ausgesetzt von den Düngemitteln, von den Pestiziden und so weiter und schützen damit die Pflanzen, aber sind selber eben dem Dämpfen, den Giften, dem Müll ausgesetzt. Also das ist ein gewisser Widerspruch auf dieser Ebene des Raums.
Okay, also quasi gibt es eine gewisse Asymmetrie zwischen dem Schutz der ArbeiterInnen und dem Schutz der Pflanzen.
Ganz genau, also Gewächshäuser und andere Flächen für den Anbau erscheinen eigentlich immer als sehr ambivalente Räume, die eben nicht nur Schutz bieten, sondern tatsächlich eben auch in sehr vielen Fällen eine Gefahr darstellen.
Okay, und dann hast du außerdem über Erntearbeit als geschlechtlich kodierter Raum gesprochen. Das lässt mich schnell an die Tradition des Ökofeminismus denken, wo oftmals die Ausbeutung der Natur mit der Ausbeutung gewisser geschlechtlich oder indigener Körper einhergeht. Findest du das in deinem Korpus auch so wieder?
Ja, auf alle Fälle. Also diese Frage steht auch ganz oft im Zusammenhang dann eben auch mit den, tatsächlich mit den Lösungsvorschlägen, die die fiktionalen Texte anbieten. Also jeder Text hat ja eigentlich, also stellt ja implizit die Schuldfrage, also wer denn an dieser Ausbeutung, an diesen ausbeuterischen Verhältnissen schuld ist, aber auch wie eine Verbesserung der Situation denn eigentlich ausschauen könnte. Und da haben die Texte meines Korpus ganz unterschiedliche Antworten darauf. Also ein ganz spannender Text diesbezüglich ist der Roman von Lucía Mbomío Rubio, Tierra de la Luz, der 2024 erschienen ist. Da passiert genau das, was du angesprochen hast, nämlich treten die Erntearbeiterinnen, die aus ganz unterschiedlichen Kontexten stammen, treten ein gegen Ende des Romans in eine Art Parallelwelt. Also sie wird als die Kehrseite des Baobabbaums definiert, also dieses Baum ist afrikanischer Herkunft. Und in dieser Parallelwelt wird dann eben hervorgehoben, dass sie dort die Erde auch kultivieren, allerdings mit den Anbaumethoden, die sie aus ihren Herkunftsländern kennen. Also nicht mit diesen Methoden der Agrarindustrie, sondern eben, es wird dann auch nicht genauer spezifiziert, aber mit den Anbaumethoden, die sie aus den Herkunftsländern Afrikas kennen. Und das wiederum führt dann auch, so suggeriert der Roman, zu Lebensbedingungen für die Erntearbeiter, die, ja, die ausgeglichen sind, die weder ihre Körper ausbeuten noch die Natur. Das wird dann nicht mehr genauer ausgeführt, aber es zeigt eben, dass das dann ein Lösungsvorschlag sein könnte, wie die Situation für Erntearbeiterinnen sich verbessern könnte. Ja, und vielleicht zu dem anderen Aspekt deiner Frage noch ganz kurz zur geschlechtlichen Kodierung der Arbeitsfelder. Das ist auch ein sehr spannendes Phänomen der Texte. Also es erscheinen gewisse Arbeitsbereiche, gewisse Aufgaben eben geschlechtlich kodiert. Also sie werden einem Geschlecht jeweils zugeordnet. Ich habe dafür auch eine kurze Textstelle mitgebracht aus dem Roman, den ich gerade schon erwähnt habe, nämlich Tierra de la Luz von Lucía Mbomío Rubio. Da heißt es ganz am Anfang, also das ist jetzt eine Stelle aus dem ersten Kapitel. Und da geht es um die Protagonistin Ngolo, die aus Äquatorialguinea kommt und dann in Südspanien erntet. Und da wird die Situation beschrieben in den Gewächshäusern. Hoy, alrededor de Ngolo, solo hay filas y más filas de mujeres jóvenes y adultas, cuyo color de piel oscila desde el marrón arena hasta uno tan oscuro que vira a azul petróleo. Trabajan apiñadas, silenciosas, vencidas, en algunos casos. Las escogen a ellas porque, según los dueños, tienen los dedos más finos y eso les permite recoger las fresas de manera delicada y sin dañarlas. Also da hört man dann schon raus, dass für die Erdbeerernte eben hauptsächlich Frauen eingesetzt werden, weil man ihnen einen vorsichtigeren Umgang mit der Frucht zuschreibt oder zutraut. Und das dürfte tatsächlich auch in der Realität so sein. Aber das endet auch nicht jetzt bei der Erdbeerernte, sondern passiert auch schon in den Schritten davor, also überhaupt bei der Auswahl der Arbeitskräfte. Zum Beispiel wird oft in den literarischen Texten thematisiert, dass die Arbeitsvermittlungsorganisationen ganz spezifisch Frauen bevorzugen für die Erntearbeit. Und vor allem Frauen, die Kinder bereits im Heimatland haben, beziehungsweise sich um Angehörige kümmern, weil das für die Frauen dann Gründe sind, dass sie wieder in ihr Heimatland zurückkehren und nicht versuchen, in der sogenannten Illegalität in zum Beispiel Spanien zu ernten. Also bereits der Auswahlprozess der Arbeitskräfte passiert nach Geschlecht, aber auch nach nationalstaatlichen Stereotypen. Also um nochmal auf die Erdbeerernte zurückzukommen, wird auch geschildert in den Texten, dass da Personen aus Subsahara-Afrika bevorzugt werden, weil sie angeblich längere Finger hätten und sie das wiederum qualifiziert, die Erdbeeren besonders geschickt und vorsichtig zu ernten. Ja, und das ist ein Phänomen, das tritt in beinahe allen Texten meines Korpus auf. Also die Erdbeerernte nimmt da eine ganz besondere Rolle ein.
Vielen Dank für die vielen spannenden Ausführungen. Ich habe Ihnen sehr gerne zugehört. Vielen Dank, dass du heute da warst, Hanna. Es war eine sehr spannende Folge. Und dann sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal zu einer neuen Folge von Fabulari.
Danke für die Einladung, Julia, und danke für die super spannenden Fragen. War schön, bei euch zu sein.